Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und an dieser Stelle versorgen wir Sie ja wie jeden Vormittag mit all dem, was Sie interessieren könnte und interessieren sollte. Ganz besonders schauen wir jetzt wie gewohnt auf die Themen aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher. Jule Reimer ist ins Nachbarstudio gekommen. Sie, Jule, schauen ja heute nicht nur auf Corona, sondern vor allem auch auf die Klimaerwärmung.
Ja, wir schauen vor allen Dingen auf die Klimaerwärmung ausführlich, denn diese Gefahr ist nicht geringer geworden. Dennoch, derzeit mehren sich die Stimmen, die Abstriche beim Klimawandel zugunsten der wirtschaftlichen Erholung fordern. Davor warnt nicht nur der EU-Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans. Heute kam auch die Meldung von 100 Klima- und Ozeanwissenschaftlern, der Anstieg des Meeresspiegels durch die Erwärmung werde bei einem weiter so Szenario deutlich höher ausfallen als bisher gedacht. Und wir sprechen dazu mit Stefan Ramstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK. Außerdem schauen wir nach Leipzig. Dort soll ein Gasturbinenkraftwerk den Ausstieg aus der Braunkohle ermöglichen. Bulgarien ist zwar einer der EU-Spitzenreiter bei erneuerbaren Energien, aber warum dieser Platz umstritten ist, erklären wir gleich. Und im Verbrauchertipp geht es um den richtigen Umgang mit falschen Inkassoforderungen. Autos mit Verbrennungsmotor fördern, die Regeln gegen die Luftverschmutzung aufweichen. Der durch die Corona-Krise ausgelöste Konjunktureinbruch lässt viele alte Reflexe hochkommen. Im Interview mit meiner Kollegin Helga Schmidt in Brüssel stellt sich jetzt der Vizechef der EU-Kommission, Frans Timmermans, gegen Bundeswirtschaftsminister Altmaier.
Wenn Abwrackprogramme zur Unterstützung der Autoindustrie aufgelegt werden, dann sollten es ökologische Programme sein. Das forderte der Vizechef der EU-Kommission Frans Timmermans im Interview mit dem ARD-Studio Brüssel. Timmermans ist für den Klimaschutz zuständig und er stellt sich gegen Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der die Kaufprämien nicht auf klimafreundliche Modelle beschränken will. Während Altmaier noch über eine allgemeine Förderung spricht, kritisierte Timmermans, sei die französische Regierung schon so weit zu sagen, dass Abwrackprogramme ökologisch sein müssen. Timmermans will versuchen, auf europäischer Ebene alle von diesem Weg zu überzeugen. Mehr Elektromobilität und bei den Verbrennungsmotoren nur Modelle mit den strengsten CO2-Werten, das seien Voraussetzungen für ein nachhaltiges Europa. Timmermans lehnt es ab, die Klimaschutzziele jetzt wegen der Corona-Krise aufzuschieben. Der Wiederaufbau führe zu hohen Schulden und die Politik sei in der Verantwortung für kommende Generationen, dass die Investitionen in einen klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft in Europa gehen.
Frans Timmermans von der EU-Kommission fordert von Deutschland weitere Anstrengungen für den Klimaschutz. Aus Brüssel berichtete Helga Schmidt. Mitten in die Debatte, wie die Wirtschaft in Europa am besten wieder angekurbelt werden kann, platzt heute eine Veröffentlichung von 100 Klimawissenschaftlern. Der Meeresspiegel könnte weltweit bis zum Jahr 2100, also Ende dieses Jahrhunderts, im Mittel über einen Meter ansteigen, wenn die Staaten dieser Welt weiterhin so viel Kohle, Öl und Gas wie bisher verbrennen und den Treibhausgasausstoß nicht mindern, warnt die Gruppe, die auf die Entwicklung der Meere spezialisiert. Ist. Das sind noch schärfere Prognosen als die des Weltklimarates IPCC, der zuletzt auch schon seine Warnungen angehoben hatte. Am Telefon ist Stefan Ramstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK. Sie sind Co-Autor der Studie. Herr Ramstorff, ich habe mal auf unseren Webseiten geblättert. Bei uns hieß es noch vor ein paar Monaten, zum Beispiel für den Inselstaat Vanuatu, bis zum Ende des Jahrhunderts gibt es wahrscheinlich einen Anstieg um 60 Zentimeter des Meeresspiegels. Wieso kommen Sie jetzt zu deutlich drastischeren Werten?
Was wir gemacht haben, ist eine Expertenbefragung. Das heißt, wir haben alle Wissenschaftler, die sich mit Meeresspiegelanstieg beschäftigen und mehr als 6 Fachpublikationen in den letzten Jahren zu diesem Thema veröffentlicht haben, angeschrieben und um ihre Einschätzungen für den Meeresspiegelanstieg unter verschiedenen Emissionsszenarien gebeten. Und es stellt sich einfach raus, dass die Mehrzahl der Fachcommunity, der Spezialisten für Meeresspiegelanstieg, die Lage etwas pessimistischer einschätzt als der Weltklimarat IPCC. Mhm. Das hat uns auch insofern nicht überrascht. Wir haben vor 7 Jahren schon mal eine solche Expertenbefragung durchgeführt. Da war das auch so. Und es ist bekannt, dass der Weltklimarat also keineswegs übertreibt oder alarmistisch ist, sondern im Gegenteil sehr konservativ ist in seinem Konsensverfahren und sich deswegen bei Klimaauswirkungen auch schon mehrfach nach oben korrigieren musste.
Wie kommen Sie jetzt zu diesen ganzen Schlüssen? Also was hat sich verändert in Ihren Betrachtungen oder Feststellungen?
Ja, wir haben die Experten auch gefragt, was ihre Einschätzung wesentlich geprägt hat. Und es sind insbesondere neue Studien über die Instabilität der großen Eismassen auf Grönland und der Antarktis. Wir müssen ja wissen, diese Eismengen, die wir dort noch haben, reichen aus, um den globalen Meeresspiegel um 65 Meter anzuheben, wenn die alle schmelzen würden. Das heißt aber konkret, dass wir uns nicht mal erlauben können, nur wenige Prozent des Kontinentaleises zu verlieren.
Dieser Anstieg trifft der alle Küstenstaaten dieser Welt gleich, also Hamburg genauso wie Sydney und San Francisco?
Also es trifft natürlich die tiefliegenden Küstengebiete und die Menschen, die dort leben. Es gibt eine auch relativ neue Studie, die zeigt, dass etwa 10% der Weltbevölkerung, also 770 Millionen Menschen, weniger als 5 Meter über der Hochwasserlinie leben. Und die sind dann natürlich von einem solchen Meeresspiegelanstieg besonders betroffen. Dazu kommen auch noch gewisse regionale Unterschiede im Ausmaß des Anstiegs. Wenn die Antarktis zum Beispiel viel Eis verliert, dann steigt das vielleicht jetzt für den Laien paradox, insbesondere auf der Nordhalbkugel der Meeresspiegel stark an, weil die Wassermassen im Ozean sich dann stärker von der Antarktis wegbewegen, weil auch die Massenanziehung des riesigen Eisschildes dort nachlässt.
Sie haben
das ist
schon,
nur ein Beispiel für regionale Unterschiede.
Ja, Sie haben gesagt, die Spielräume sind enger geworden. Wir haben ja das Pariser Klimaabkommen mit dem Bekenntnis, die Erwärmung auf 2 Grad Celsius, besser 1,5 Grad Celsius, über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Stehen wir mit diesem Fahrplan noch gut da? Die UN-Klimakonferenz für dieses Jahr, die wurde ja wegen Corona bedingt auf kommendes Jahr verschoben.
Also als kleine Korrektur, im Pariser Abkommen steht deutlich unter 2 Grad und nicht etwa auf 2 Grad.
Entschuldigung,
sonst,
ja.
Sonst hätten viele
besser
Staaten
1,5
nicht zugestimmt.
Grad.
Und dazu müssten die Emissionen in den nächsten 10 Jahren weltweit halbiert werden. Das ist einfach inzwischen ein Wettlauf gegen die Zeit geworden, weil viele Jahrzehnte zu zögerlich oder gar nicht gehandelt worden ist. Weltweit steigen die Emissionen ja sogar immer weiter an. Und wir haben da schlichtweg keine Zeit zu verlieren. Wir können auch nicht wegen der Corona-Krise uns erlauben, jetzt hier auch nur ein Jahr zu verlieren.
Und die bisherigen Ankündigungen zu Einsparungen reichen ja auch nicht der Staaten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Völlig richtig. Es gibt ja diese Selbstverpflichtungen der Staaten im Rahmen des Pariser Abkommens und die reichen keineswegs auch nicht annähernd aus, um die globale Erwärmung wirklich unter und auch geschweige denn deutlich unter 2 Grad zu halten, sondern damit steuern wir eher auf 3 Grad zu. Und das heißt, es muss jetzt hier dringend nachgebessert werden.
Was würden Sie der Bundesregierung empfehlen, wenn die Sie fragen?
Naja, jetzt, wo sehr viel staatliche Gelder in die Hand genommen werden, um die Wirtschaft zu stützen, wäre es natürlich völlig abwegig, damit klimaschädliche fossile Industrien wieder hochzupäppeln, die wir uns einfach wegen der Klimakrise nicht mehr leisten können.
Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PEAK warnt vor einem deutlich höheren Anstieg des Meeresspiegels bis zum Ende des Jahrhunderts. Vielen Dank für das Gespräch. Öffentlichkeitswirksam hatte der Leipziger Oberbürgermeister die Entscheidung auf der Klimakonferenz 2018 in Katowice verkündet. Die Stadt steige aus der Kohle aus. Anders könnten die Klimaziele von Leipzig nicht erreicht werden. Statt Kohle kommt nun zumindest vorübergehend Erdgas. Sogar ein neues Gaskraftwerk soll gebaut werden, um die Wärme- und Stromversorgung der Stadt sicherzustellen. Nicht alle in Leipzig halten das für einen sinnvollen Weg. Jennifer Stange berichtet.
Im Süden von Leipzig liegt eine Industriebrache mitten in einem Wohngebiet. Auf dem etwa 30.000 Quadratmeter großen Gelände soll Ende des Sommers ein Gasturbinenkraftwerk entstehen.
Das ist ein Standort, der vor 100 Jahren als Kohlekraftwerk gestartet ist. Man sieht hier noch die alten Gebäude. Inzwischen haben sich hier Schulen und Kindergärten angesiedelt. Und der Standort soll jetzt von den Stadtwerken wieder reaktiviert werden als Kraftwerkstandort.
Ralf Wendt ist Physiker und hat eine Online-Petition gegen den Bau des Gaskraftwerks gestartet. Wendt meint, Erdgas sei keine saubere Alternative zu Kohle und mit dem Kraftwerk würden Turbinenlärm und Schadstoffe aus der Verbrennung in die Stadt geholt werden. Sophia Kraft, energiepolitische Sprecherin der Grünen im Leipziger Stadtrat, will dieses Argument nicht gelten lassen.
Also ich fahre auch jeden Tag diesen Weg an dieser Baustelle vorbei, weil mein Sohn selbst dort in die Kita geht. Aber da muss ich ganz klar sagen, diese Not-in-my-backyard-Politik, die hilft hier keinem weiter, wenn wir die urbane Energiewende vorantreiben wollen.
Das Leipziger Fernwärmenetz speist sich derzeit zu 50-70% aus dem nahegelegenen Kohlekraftwerk Lippendorf. Ab 2023 will die Stadt auf Braunkohle verzichten. Trotzdem scheint es erklärungsbedürftig, wenn eine Grünen-Politikerin sich jetzt für Erdgas einsetzt. Schließlich ist auch das eine fossile Energiequelle.
Dadurch, dass die Stadt leider in den letzten Jahren es verpasst hat, mehr in erneuerbare Energien zu investieren, müssen wir jetzt auf die Brückentechnologie Erdgas setzen.
Eine Brücke, die ins Nirgendwo führt, befürchtet Wendt.
Weil wenn wir jetzt von Kohle auf Gas umstellen, dann stehen wir nach der Gasumstellung vor den gleichen Problemen, wo wir jetzt stehen. Das Fernwärmenetz, so wie es jetzt betrieben wird, nur mit fossilen Energieträgern betreiben kann. Das heißt, die Forderung ist ganz klar, das Fernwärmenetz muss umgestellt werden. Und wenn das nicht geht technisch, dann muss es rückgebaut werden.
Das Fernwärmenetz wird bleiben, sagt Thomas Brandenburg, gelernter Maschinenbauer und bei den Leipziger Stadtwerken technisch verantwortlich für die Energiewende.
Bei dem Kraftwerk jetzt konkret ist es so, dass man natürlich in diesen Turbinen nicht nur fossiles Methan verbrennen kann, also Erdgas, sondern entsprechend andere Moleküle, die auch brennen. Was momentan in aller Munde ist, ist das Thema Wasserstoff, grüner Wasserstoff. Und diesen Brennstoff wird man ab Tag 1 in diesem Kraftwerk verbrennen können. Und die Hersteller, die bei uns jetzt hier die Turbinen angeboten haben, die haben versichert, dass sie bis 2030 die Maschinen, die bei uns angeboten werden, entsprechend wasserstofffähig bekommen würden.
Und zwar zu 100%. Denn 2040 will Leipzig klimaneutral sein. Allerdings muss die Frage vorerst offen bleiben, wo der synthetische Kraftstoff dann herkommt. Hergestellt wird der Wasserstoff per Elektrolyse aus Wasser. Der kann zu Methan weiterverarbeitet und so dann im Leipziger Turbinenkraftwerk als Treibstoff dienen. Klimaneutral ist der grüne Wasserstoff allerdings nur, wenn für seine Herstellung Strom aus erneuerbaren Quellen, also Wind- und Solarenergie, verwendet wird. Das alles ist Zukunftsmusik. Derzeit kostet der erneuerbare Wasserstoff etwa 10-mal so viel wie Erdgas. Bis 2030, so die Prognosen der Leipziger Stadtwerke, wird Erdgas über 80% der Fernwärmeversorgung sicherstellen müssen. 13% sollen dann aus Erneuerbaren kommen.
So wollen wir ungefähr 40 Megawatt Solarthermie als Kraftwerke zubauen. Wir wollen ein Biomassekraftwerk bauen, was auf Holz basiert.
Gänzlich unumstritten ist die Klimabilanz von Holz auch nicht. Dem ist sich auch Marco Böhme, Leipziger Landtagsabgeordneter für Die Linke mit Schwerpunkt Energiepolitik, bewusst. Dennoch, nichts sei so dreckig und schädlich wie Braunkohle. Und Leipzig könne dafür sorgen, dass das Kohlekraftwerk Lippendorf früher vom Netz geht, als die Kohlekommission vorgesehen hat.
Wenn jetzt eine Einnahmequelle, nämlich die Fernwärme von Leipzig, wegfällt, gehen wir davon aus, dass spätestens 2-3 Jahre nach dieser Entscheidung das Kraftwerk so unrentabel ist, dass von sich aus die LEAG bzw. MIPRAG sagt, wir können das Kraftwerk nicht mehr wirtschaftlich betreiben und stellen es aus. Und damit hat Leipzig aktiv zum Kohleausstieg beigetragen, der weit vor 2038 ist.
Das Genehmigungsverfahren für das Gaskraftwerk in Leipzig läuft noch. Und Ralf Wendt will seine Petition mit derzeit knapp 300 Unterschriften demnächst dem Stadtrat übergeben. Thomas Brandenburg von den Stadtwerken hält viele Einwände für nichtig.
Man wird, und das sagen wir auch immer im Kindergarten, in der Schule, das Kraftwerk nicht hören. Und dazu stehe ich auch.
Aus Leipzig berichtete Jennifer Stange. Bulgarien bezieht seinen Strom zur Hälfte aus eigenen Kohlekraftwerken, den Rest vor allem aus Atomkraft und erneuerbaren Energien, nämlich weil so viel Holz genutzt wird. Deshalb steht Bulgarien auf Platz 7 innerhalb der EU bei erneuerbaren Energien. Aber ob das wirklich alles so nachhaltig gerechnet werden darf, ist unter Experten in Bulgarien umstritten. Von dort Diljana Lambreva.
Dobrinka Poteva öffnet die Haustür mit dem Ellbogen. In den Armen trägt die alte Frau große Holzscheite, die noch nach frischem Wald riechen. Mühsam beugt sie sich über den Ofen und schiebt ein Holzstück nach dem anderen in die Ofenklappe. Heizen sei nicht einfach, besonders in harten Wintern, erzählt sie.
Bis ich in den Holzschuppen komme, muss ich erst mal den ganzen Schnee wegschaufeln. Ich ziehe also meine Stiefel an und mache mich an die Arbeit. Das fällt mir schwer. Mein Enkel und sein Vater kommen zwar aus der Stadt, um den Weg bis zum Holz, zu den Hühnern und zum Hund freizuschieben. Das geht jedoch nicht sofort und am nächsten Tag ist der Weg doch wieder verschneit.
So wie Dobrinka Boteva aus dem Bergdorf Dalbokdol heizt in Bulgarien über ein Drittel der Menschen mit Holz. Als Brennstoff gilt es gemeinhin als klimaneutral. Deshalb setzt Bulgarien in seinem Klima- und Energiefahrplan bis 2030 bei der erneuerbaren Wärmeenergie ausschließlich auf Holzbiomasse. Das Land hat dem EU-Statistikamt Eurostat zufolge bereits seit 8 Jahren seine Zielvorgaben für 2020 im Bereich erneuerbare Energien erfüllt. Energieexperten wie Georgi Stefanov vom WWF sehen jedoch das ganze Bild etwas anders.
Das Brennholz gilt nur als erneuerbar, wenn es vollständig verbrennt. Laut EU-Richtlinie ist das bei einem Gesamtwirkungsgrad ab 72% der Fall. Wenn man sich jedoch in den Dörfern die alten Öfen von vor 50 Jahren anschaut, ist klar, dass die niemals so effizient verbrennen. Bulgarien wird das Brennholz dennoch als erneuerbar angerechnet. Die EU-Kommission hat dabei ein Auge zugedrückt.
Das in den bulgarischen Hausöfen verwendete Holz ist zudem häufig noch feucht. Bei der Verbrennung entstehen Schadstoffe wie Kohlenmonoxid und Feinstaub. Normiertes Holz wäre wiederum sehr viel teurer und eine solche Auflage läuft auch den Interessen der Holzwirtschaft entgegen. Durch eine neue Proforma-Regulierung versucht die Regierung, all das zu vermeiden, erklärt Ilvajov Popov von der Nichtregierungsorganisation Sesim Yatta.
Die Verbraucher selbst sind für die Feuchtigkeit verantwortlich. Dabei gibt es keinen Kontrollmechanismus. Inspekteure haben nicht das Recht, Haushalte zu besuchen. Und auch wenn sie es machen könnten. Absurd ist zudem, dass das Gesetz keine Sanktionierung vorsieht. Der Gesetzgeber wäscht seine Hände in Unschuld.
Dabei steigt der Druck auf die bulgarischen Wälder. Die Abholzung, ein Drittel davon illegal, nimmt zu. Dazu kommen die alten Heizkraftwerke, die Verluste verbuchen, Kohle zusammen mit Biomasse und Abfällen intransparent verbrennen und mit der Asche den Boden zerstören, ärgert sich Gennady Kondarev von der NGO Sesim Yatta.
Nicht effiziente Wärmekraftwerke verbrauchen Millionen Tonnen an Brennstoff und sorgen für Millionen Tonnen Emissionen, die zu schnell ausgestoßen das Klima belasten. Die Energie aber fliegt durch die Schornsteine weg. Es ist auch zu bedenken, dass ein Großteil der Biomasse aus der Landwirtschaft von Pflanzen stammt, die mit Chemikalien behandelt wurden. In einer Klimakrise ist das eine Fake-Lösung.
Doch nicht nur Bulgarien, auch andere EU-Länder tricksen bei der Energiebilanz von Biomasse. Die einschlägige Richtlinie der EU begünstigt dies, indem Waldbiomasse per se als klimaneutraler Rohstoff angerechnet wird. Aus diesem Grund haben 5 Mitgliedsländer, darunter Frankreich und Rumänien, vor einem Jahr eine richtungsweisende Klage gegen die Kommission eingeleitet. Sie wollen eine Änderung erreichen. Denn in der jetzigen Form trage die EU-Richtlinie zur Waldzerstörung und zu mehr CO2-Ausstoß bei.
Diljana Lamreva über den fragwürdigen Einsatz von Holzenergie in Bulgarien. Briefe von Inkassounternehmen, die häufig in harschem Tonfall eine Zahlung anmahnen, die der Adressat angeblich versäumt habe, die möchte niemand im Briefkasten vorfinden. Die Verbraucherzentralen beobachten zudem, dass sich bei den Inkassounternehmen unseriöse Anbieter häufen. Wie geht man mit solchen Inkassoforderungen um? Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner.
Inkassogeschäfte, das sind das tägliche Geschäft des Anwalts. Manchmal sind es erfundene Forderungen. Es sind Telefonanbieter, es sind angeblich abgeschlossene Abonnements.
So Eberhard Börner, Rechtsanwalt im Landkreis Konstanz. Sein Ratschlag?
Entscheidend bleibt doch immer, dass der angebliche Schuldner unverzüglich widerspricht.
Ein solcher Widerspruch ist seiner Ansicht nach geboten, wenn auch nur der leiseste Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Forderung besteht. Denn legt der Betroffene Widerspruch ein, darf das Inkassobüro zunächst keinen Schufa-Eintrag veranlassen, bis wirklich geklärt ist, ob die Forderung berechtigt ist.
In der Mehrheit aller Fälle, die wir haben, trifft es einfach nicht zu. Oft ist die Hauptforderung nicht gerechtfertigt.
Und zwar dann, so Wirtschaftsjurist Erich Nolte von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, wenn gar kein rechtskräftiger Vertrag zustande gekommen ist. Also, ein Verbraucher bestellt ein Buch und das Buch wird tatsächlich geliefert, dann ist der vereinbarte Preis fällig. Nur, bei vielen Inkassobescheiden, das zeige die Praxis, sind die Forderungen frei erfunden.
Ja, das sind wirklich Forderungen, die nicht existieren aus dem Reich der Mythen und Legenden.
Beispiel.
Dann gibt es zum Beispiel Forderungen, man hätte irgendetwas bestellt im Internet, irgendeinen Film runtergeladen oder sonst irgendwas.
Ohne, dass das Inkassobüro belegen kann, dass dabei tatsächlich ein kostenpflichtiges Geschäft zustande gekommen ist. Dabei sollten die Verbraucher nicht nur die Hauptforderung des Inkassobescheides kritisch überprüfen, sondern auch die anfallenden Gebühren. Erich Nolte.
Es gab ja auch schon Inkassobüros, die haben wegen 50 Cent Hauptforderung Gebühren in Höhe von 70,20 € verlangt. Dass das nicht korrekt ist, darüber müssen wir uns nicht wirklich unterhalten.
Aber was ist denn korrekt? Dazu Rechtsanwalt Eberhard Börner.
Nach dem entsprechenden Gesetz sind die Gebühren, wenn sie berechtigt sind, nicht höher als die Gebühren des Anwalts.
Die Verbraucherzentralen bieten mittlerweile verunsicherten Empfängern von Inkassobescheiden eine Hilfe im Internet an.
Bei den Inkassounternehmen tummeln sich leider auch sehr viele Abzocker. Woran erkenne ich sie? Zum einen kann man
unter www.inkasso-check.de findet sich im Internet eine Checkliste der Verbraucherzentrale mit Erklärvideo. Dort können Verbraucher die Daten ihres Bescheids eingeben und sich gleich das passende Widerspruchsschreiben ausdrucken lassen. Daneben bietet aber auch der Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen e.V. eine Beschwerdemöglichkeit an.
Unter der Website www.inkasso.de, da kann man sich einloggen, da gibt es ein Formular, das man ausfüllen kann und dann ist die Beschwerde beim BDEU.
So die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypris, sie ist beim Inkassoverband zur Ombudsfrau für besonders strittige Fälle berufen worden. Während Erich Nolte von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg auf die nach seiner Beobachtung hohe Zahl an unberechtigten Forderungen hinweist.
Häufig ist es vom Fake-Inkasso jetzt mal ganz abgesehen, also wirklich betrügerisches Inkasso. Das hat in der Tat zugenommen.
Möchte Brigitte Zypris diese Aussage so nicht stehen lassen.
Also in der Bearbeitung sind jedes Jahr ungefähr 42 Millionen Forderungen. Und in der Bearbeitung heißt, dass manche Forderungen übertragen werden. An neuen Forderungen entstehen jedes Jahr 23 Millionen. Und an Beschwerden hatte der Verband im letzten Jahr 1.071 Stück. Das ist jetzt nicht so sonderlich hoch, wie ich finde.
Diesen Verbrauchertipp von Thomas Wagner finden Sie auch auf deutschlandfunk.de.
Jule Reimer, vielen Dank für die Berichte aus den Bereichen Umwelt und Verbraucher. Das war der Vormittag im Deutschlandfunk. Andreas Stopp übergibt nun an die Nachrichten und dann die Sendung Der Mittag ab 10 nach 12.